Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Smart nochmal. Mein Name ist Jana Hulwig und Holger Dietz sitzt vor mir. Hallo.
Hallo Jana.
Wunderbar. Wir treffen uns heute zu unserer, ich glaube, 6. gemeinsamen Folge und haben mal in der Vorbesprechung uns so ein bisschen durch die Projekte und Themen gegraben, die uns viel beschäftigen. Und haben uns deswegen heute ein Thema ausgesucht, das uns beide beschäftigt, aber ich glaube auch nochmal aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, deswegen finde ich es besonders spannend, nämlich, ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben, Halo wandert quasi in M365, beziehungsweise Ausgangssituation ist, okay, es gibt irgendwelche Gründe, warum ein Unternehmen sagt, wir wollen unser bestehendes Halo-Intranet quasi in die M365-Umgebung transformieren und ablösen. Da gibt es verschiedene Ausgangssituationen, verschiedene Gründe für. Und ich glaube, ich habe ja das Thema in vielen Halo-Projekten, weil es einfach IT-strategisch immer eine Frage ist, wenn wir eh schon M365-Lizenzen haben, ne? Machen wir es damit, machen wir es zum Beispiel mit einem Drittsystem, mit einer Drittlösung. Und du hast es dann wiederum aus der Perspektive M365-Projekt und es gab oder es gibt aktuell ein Halo-Intranet und wie schaffen wir es jetzt, das Ganze quasi rüber zu transformieren?
Ja, ich habe so das Gefühl, die Halbwertszeit einer Intranet-Plattform, dass das so in Richtung 4 bis 5 Jahre ist, wenn ich so durch unsere Großkunden durchgehe. Bei kleineren Kunden kann das nochmal anders sein, aber das ist so mein Gefühl und insofern haben wir gerade wieder so eine Welle, die sehr spannend ist, wo eben Kunden sagen, wir haben eben jetzt wieder die Zeit erreicht, neu zu denken, um weiterzumachen. Tatsächlich beschäftige ich mich als M365-Experte momentan nur mit Ablösungsprojekten. Und die gibt es auf der einen Seite, dass eben diese Add-ons, die man früher eben benutzt hat, um SharePoint aufzuwerten, die eben im Endeffekt rausfliegen, die halt abgelöst werden. Und auf der anderen Seite viele Kunden, die eben sagen, wir haben jetzt Versuche gemacht und wir möchten eben da in eine andere Plattform wechseln. Und wie kann
das stimmt, so 5 bis 6 Jahreszyklen merke ich auch bei meinen Projekten, dass da dann oft eben so diese Phase beginnt, okay, jetzt haben wir es ja irgendwie schon so 5, 6 Jahre. Lass uns mal kurz überlegen, ob das die richtige Richtung ist. Ich hatte einen Kunden, der stand auch einfach irgendwie zur Debatte, machen wir mit Halo weiter oder nutzen wir die M365-Lizenzen und bauen es irgendwie da auf. Wo man sich dann allerdings für Halo weiter entschieden hat, aus bestimmten Gründen, weil es einfach sehr gut funktioniert, weil es sehr gut etabliert ist. Und da hat dann zum Beispiel die Argumentation Richtung M365-Umgebung nutzen wir ja eh schon partiell für bestimmte Themen, ne? So typisch Microsoft Teams für Zusammenarbeit oder SharePoint OneDrive für Dokumentenablage und so. Warum dann nicht auch noch die Kommunikationsmöglichkeiten rüberziehen? Aber da hat man sich tatsächlich gegen entschieden. Das heißt, das ist dann nochmal das Gegenbeispiel. Also das heißt nicht jedes Mal, wenn es irgendwie in die Diskussion geht, gewinnt M365, sondern es kann so und so ausgehen und du hast dann natürlich die Projekte auf dem Tisch, wo es dann sich für M365 entschieden hat oder sich entschieden wurde. Wer jetzt nochmal den Vergleich zwischen M365 und Halo mit Fokus auf den Kommunikationsmöglichkeiten sich anhören möchte, dem würde ich gerne die entsprechende Folge empfehlen. Ich glaube, es war unsere 12. Folge, wo es genau darum geht, also Halo versus M365, wo wir auch nochmal auf Integrationsmöglichkeiten eingehen, aber eben auf die verschiedenen Ausprägungen und Möglichkeiten, die ich da Richtung Kommunikations- und Internetlösung habe.
Genau. Also was eben mehr passiert ist in diesen letzten 4 bis 5 Jahren, das ist ja Corona. Also wir hatten wir wirklich eben an und für sich so ein bisschen Chancengleichheit, weil die Kunden gesagt haben, SharePoint out of the box ist noch nicht so weit. SharePoint mit Add-on ist eine Alternative, aber daneben stehen eben auch viele andere gute Plattformen, die man da nutzen kann. Und durch Corona sind natürlich die Teams-Plattformen für die hybride Arbeit oder damals halt die Remote-Arbeit flächendeckend eingeführt worden. Es ist ja eine der weit verbreitetsten Plattformen, die eben in diesem Sinne genutzt wird. Und insofern haben halt in unserem Segment fast alle Kunden irgendwo M365 im Einsatz. Und daher stellt sich momentan halt nochmal die Frage ein wenig anders, eben zu sagen, okay, wir haben eben zum Beispiel mittlerweile eine M365-Strategie, können wir die nicht eben auch dann weiter ausbauen und eben zum Beispiel auch eine Kommunikationsplattform darauf aufsetzen. Also das muss man halt einfach sehen, dass mittlerweile die Voraussetzungen eben sich so ein bisschen verändert haben. Und von daher, das, was du so ein bisschen implizit gesagt hast, eigentlich alle Kunden sagen, wie können wir eben auf Basis dieser M365-Plattform, die wir für die Zusammenarbeit nutzen, wie können wir dort eben eine Kommunikationsplattform bauen, entweder eben nur mit Microsoft oder eben auch mit einer zusätzlichen Plattform, die sich dann möglichst gut integriert. Aber M365 ist eigentlich immer in unseren Projekten mit Bestandteil.
Und wenn wir jetzt mal reingehen, also Unternehmen entscheiden sich dazu, die Halo-Plattform abzulösen und in M365 rüberzuholen, neu aufzubauen. Was sind da so die verschiedenen Perspektiven oder Gründe, warum das getan wird? Also ich habe jetzt ja gerade schon gesagt, ich hatte einen Kunden, da haben wir ein Jahr lang darüber diskutiert, ob das eine gute Idee wäre und da wurde sich dann dagegen entschieden. Aber was sind denn die Gründe dafür, aus deiner Perspektive, die am häufigsten da auftauchen?
Also aus meiner Sicht gibt es den Hauptgrund, diese Integration, dass eben immer wieder gesagt wird, ich habe eben eine sehr, sehr mächtige, sehr breite Plattform. Ich würde fast sagen, das ist so der Kampf Spezialist gegen Generalist. Also Halo ist eben eine super spezialisierte Plattform für Social Communication und M365 ist eben so eine Generalistenplattform für Information, Zusammenarbeit, Kommunikation. Und das ist eben der Punkt zu sagen, lass uns das doch jetzt nochmal mit dem Stand der Technik eben anschauen oder der Stand der Funktionalität und bewerten, ob eben die Komplexität von M365 in diesem Kontext beherrschbar ist. Beherrschbar für vor allen Dingen RedakteurInnen, beherrschbar, was die Social Communication Komponente angeht, auch für BenutzerInnen. Das ist eben im Endeffekt das, was wir dann meistens in diesen kleinen Vorprojekten tun. Und dann ergibt sich nachher das Go oder No-Go.
Und hattest du in diesen Vorprojekten eben auch schon mal die Situation, dass gesagt wurde, nee, wir bleiben bei Halo?
In den Vorprojekten selber nicht. Also in den Phasen davor, in den Sales-Phasen natürlich. Und dass man sich da auch schon die Projekte genauer anguckt. Vorphase ist für mich dann meistens ein sogenannter Proof of Concept, dass man halt tatsächlich eben so eine Plattform aufbaut und eben unter ausgewählten Funktionen real vertestet. Und da ist dann meistens schon sehr, sehr klar gewesen, dass die Möglichkeiten von M365 so stark eingeschätzt wurden für diese Kunden, dass sie dann auch den Weg weitergegangen sind.
Lass uns doch jetzt vielleicht mal in so ein Projekt näher reinschauen, wenn du magst, und so einzelne Aspekte näher betrachten. Also genau, es gab so ein Vorprojekt, wo gesagt wurde, okay, lass uns noch mal mit so einer Art Proof of Concept schauen, ob das, was wir uns da überlegt haben, wie wir quasi die aktuellen Halo-Anforderungen, die bei uns gut funktionieren, in M365 umsetzen können. Dann wird sich dafür oder dagegen entschieden, aber meistens eben dafür, wenn man eh schon an diesem Schritt ist. Kannst du dieses Vorprojekt noch mal so näher beschreiben? Also was sind dann wirklich so die Kernelemente, auf die geschaut wird? Was wollen die Kunden dann auch mit rübernehmen? Also worauf achten Organisationen, was da tatsächlich durchgetestet werden soll und was dann auch die entscheidenden Kriterien sind, die funktionieren müssen, damit weitergemacht wird?
Aus meiner Sicht ist erstmal so eine kleine Sortierungsphase. Also was Halo ja auszeichnet, ist, dass ich ein sehr einfaches Nutzungskonzept habe, dass ich eben von der Informationsarchitektur, also was kann ich mit dieser Plattform machen, habe ich eben sehr einheitliche Komponenten und dadurch, wenn ich es einmal verstanden habe, dann kann ich eigentlich das ganze System gleich benutzen. Und ich bin auch tatsächlich in einer Oberfläche in dem Sinne von, wenn ich eben beispielsweise dort eine Seite aufgebaut habe mit den verschiedenen Komponenten, dann kann ich überall eben diese Seiten wieder social vernetzen, kann mich eben entweder mit anderen Seiten oder mit einzelnen BenutzerInnen entsprechend verbinden und die Informationen teilen und die fließen dann halt immer wieder in mein Feed ein. Bei Microsoft ist das ja ein bisschen anders. Da habe ich eben auf der einen Seite SharePoint, wir sagen immer für die verbindliche Kommunikation, das heißt eben diese wirklich Seiten mit einem Editor, der eben sehr, sehr stark dafür ausgeprägt ist, dann auch wirklich schöne Seiten, umfangreiche Seiten mit allen Möglichkeiten zu erschaffen. Das ist also so der eben hochwertige Content, den ich da ausspiele. Und auf der anderen Seite habe ich eben Viva Engage, das ehemalige Yammer, das eben gewachsen ist wirklich zu einem Social Intranet. Und dort habe ich A, eben ganz andere Komponenten, andere Oberflächen und arbeite auch anders. Diese Inhalte, die werden als erstes so ein bisschen sortiert. Und das ist, glaube ich, das, was Kunden dann auch in so einem Proof of Concept wirklich erfahren und eben auch vertesten müssen. Wie fühlt sich das an? Wenn man da theoretisch erzählt, hier, so ist die sogenannte Governance der Information in SharePoint, dann sagen die, das hört sich ja furchtbar an. Das versteht ja kein Mensch. Und wenn man es dann ausprobiert und wirklich vertestet und sagt, ich habe beispielsweise hier eine SharePoint-Seite und die möchte ich irgendwo bekannter machen, ich kann die in Viva Engage promoten, dann bekomme ich halt in Viva Engage einen entsprechenden Link aufbereitet, auf den dann wieder Leute reagieren können, wo sie auf die Seite springen können, wo sie zu der Seite kommentieren können. Das ist tatsächlich aus meiner Perspektive etwas, was man unbedingt sichtbar machen soll. Und das ist so der Hauptkern, wie ist die Governance, wie ist die Aufteilung eben der einheitlichen Informationswelt in Halo im Vergleich zu einer ein bisschen differenzierteren Informationswelt in SharePoint und wie spielen da die Dinge zusammen. Und da kriegt man dann auch ein sehr gutes, glaube ich, authentisches Gefühl dafür, passt das oder passt das nicht? Punkt.
Weil du Viva Engage gesagt hast, das große Viva-Thema, das uns ja seit Jahren irgendwie beschäftigt, was es da für Möglichkeiten gibt, wie das auch die ganze digitale Umgebung in Microsoft durchzieht, ist das auch ein großes Argument rüberzuziehen oder spielt das im ersten Schritt noch nicht so die große Rolle, sondern das sind dann vielleicht eher die weiteren Ausprägungen, Weiterentwicklungen und wenn der Komplexitätsgrad dann irgendwann ab einem gewissen Grad auch, ich sag mal, hochgeschraubt wird?
Definitiv. Also es ist wirklich so eine kleine Wette in die Zukunft, wo die meisten Kunden sagen, ja, da können wir weitermachen. Aber aktuell höre ich an und für sich fast nur in den Projekten bitte so, dass wir mit der Standardlizenz auch auskommen. Und da ist ja eben einmal dieses Viva Engage, das ist ja in der M365 Standardlizenz enthalten, in den Kernkomponenten. Es gibt immer so bestimmte Premium-Funktionen, die dann wirklich nur über die Viva-Lizenz freigeschaltet sind, aber ein Großteil der Funktionen und alles, was man so in Richtung Social macht, das ist in der Standardlizenz enthalten. Und die zweite Komponente, die eben von der Viva-Welt da immer genutzt wird, das ist Viva Connections. Das ist so ein Modul, um das Intranet in Teams und auch in eine mobile App zu holen, die in diesen Vertestungen, in diesen Proof of Concepts immer eine große Rolle spielt. Und beides ist erstmal in ihren Grundfunktionen ausreichend mit den Standardlizenzen abgedeckt. Das ist den Kunden tatsächlich sehr wichtig. Und daneben beschäftigen sich halt sehr, sehr viele Kunden aktuell eher in einer Frühphase damit. Was bringt Viva mit den zusätzlichen Produkten, um diese Employee Experience, also um das Einbinden, um das Wohlfühlen von den Mitarbeiterinnen. Da könnten wir tatsächlich nochmal eine eigene Folge von machen, wenn das von Interesse ist, weil an und für sich der Aufbau dieser Viva-Module sehr, sehr viel Sinn macht und sehr gut gewählt ist und ich glaube meistens gar nicht bekannt ist, was sich Microsoft dahinter gedacht hat, wie die ineinandergreifen. Das würde jetzt hier aber den Rahmen springen. Also insofern, nein, Tarn kenne ich keine Projekte, wo man wirklich sagt, hier wird der gesamte Viva-Blumenstrauß aufgemacht und wir migrieren nicht nur das Intranet, sondern eben auch noch nutzen auch noch alle Viva-Module drumherum. Das ist eher selten.
Dann vielleicht ist es auch eher so ein mehrjähriger Prozess. Also ich denke auch so an Projekte, wo man sagt, okay, man will irgendwie zu diesem ganzen, nennen wir es Digital Workplace, aber man startet zum Beispiel erstmal im Intranet, je nachdem auch wie der Reifegrad ist in M365, ist man damit erstmal gestartet, hat man vielleicht ja wirklich nur Teams und ein bisschen SharePoint OneDrive im Einsatz und ansonsten passiert da auch noch nicht viel und wir wollen jetzt zum Beispiel erstmal im Intranet starten und das dann Stück für Stück erweitern und ausrollen und die Komplexität hochschrauben, aber immer eben auch mit dem Reifegrad der Mitarbeitenden und immer so, dass es eben gut im Arbeitsalltag auch anwendbar ist und dann eben, also anwendbar sowieso, aber ich meine eher, dass ich auch immer wieder die Zeit bekomme, mich mit den neuen Komponenten oder neuen Funktionen etc. auseinanderzusetzen und dann Stück für Stück eben gemeinsam sich so Richtung komplette digitale Umgebung zu entwickeln. Wenn du jetzt von dieser Proof-of-Concept-Phase sprichst, frage ich mich natürlich, was sind so die, ohne da jetzt einen negativen Drive reinbringen zu wollen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt von einem bestehenden System kommt und zu einem neuen System kommt, und das ist ja total Halo M365 unabhängig, das kann alles sein. Ich gehe von Jive to Stuffbase, ich gehe von, keine Ahnung was, zu XYZ, so, ich meine, es gibt ungefähr 100 verschiedene Lösungen, die ich mittlerweile da wahrscheinlich nutzen kann oder aus denen ich auswählen kann. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ich wechsle von einem Android zu einem iOS-Handy, es sind immer Umstellungen, die ich machen muss und Dinge, an die ich mich gewöhnen muss. Was sind jetzt so in so einer Proof-of-Concept-Phase Punkte, wo Unternehmen, Unternehmenskommunikation, IT dastehen und sagen, das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt oder können wir das nicht irgendwie nochmal so anpassen, dass sich das mehr wie früher anfühlt? Weißt du, was ich meine? So diese Punkte, wo man sagen muss, hey, das ist einfach ein anderes System, es ist eine andere Plattform und wir können gucken, dass die Dinge, die früher bei euch gut funktioniert haben, wir auch so rüberbringen, dass sie in der M365-Umgebung auch noch gut funktionieren und sich möglichst ähnlich anfühlen. Aber was sind vielleicht auch so die größten Enttäuschungen oder die größten Punkte, wo du sagst, damit muss man dann leben, wenn man so formulieren will. Oder das ist einfach so. So, das lässt sich nicht ändern, das ist eine Umgewöhnungsgeschichte. Jetzt mal abgesehen von diesen prinzipiellen Sachen, die wir besprochen haben, weil die Plattformen einfach so unterschiedlich sind. Aber vielleicht kannst du da nochmal so ins Detail gehen.
Im Endeffekt geht es halt auch wirklich immer wieder so ein bisschen um die Komplexität. Also wenn ich von Halo komme, dann habe ich eben meinen Seiteneditor und ich habe alles irgendwo so ein bisschen im Blick und kann wenig falsch machen. Und das ist sicherlich der größte Umgewöhnungsschritt, dass ich eben in dieser M365-Welt ja auch so richtig falsch machen. Ich kann es ja nicht kaputt machen oder muss mir da schon Mühe geben. Aber es funktioniert halt nicht so sofort, ohne dass ich mich irgendwie damit auseinandersetze, wie es eben funktioniert. Das fängt eben an mit der Verschlagwortung von entsprechenden Artikeln. Da habe ich unterschiedliche Möglichkeiten. Und dadurch, dass ich zum Beispiel einmal in SharePoint arbeite und einmal in Viva Engage arbeite, muss ich einmal verstehen, was ist eben ein Metadaten, ein Schlagwort in SharePoint, wofür nehme ich das und wofür nehme ich es eben beispielsweise in Viva Engage. Und diese Bereitschaft, die muss ich mitbringen und natürlich auch die Zeit, das zu tun. Das ist, glaube ich, der größte Umstieg der ganzen Geschichte. Und wir hatten es auch schon mal in der vergangenen Folge, dass sie sagt, das ist immer mal positiv und mal negativ. Also wir haben Kunden, da ist dann tatsächlich erstmal dieses berühmte Tal der Tränen. Sie sagen, oh Gott, wie soll ich das beherrschen? Wie soll ich das vermitteln? Und wir haben andere, die sich dadurch, dass man sich damit auseinandersetzen muss, sich damit auseinandersetzen. Eben oftmals so eine einfach zu bedienende Plattform auch auf die leichte Schulter genommen haben und gesagt, guck's dir an, mach es einfach, da brauchen wir auch kein großes Einführungskonzept. Im Nachhinein, wenn wir jetzt über diese 4-5 Jahre gesprochen haben, die so ein System dann im Unternehmen sich bewähren kann, dann merken die Akzeptanz, die ist nicht da. Wir holen da nicht das raus, was wir daraus rausholen wollen und da ist nicht immer die Plattform dran schuld, sondern eben auch, wie habe ich es denn eingeführt? Verstehen RedakteurInnen, wo wir eigentlich hinwollen? Können die das mit unterstützen? Und das ist im Endeffekt so ein Nebeneffekt bei diesen Projekten. Damit muss man sich auseinandersetzen und darum sind dann nachher meistens eben auch die RedakteurInnen und jeder, der da bei der Content-Erstellung auch so hilft und mitmacht, an und für sich mit dem System, was ich so mitbekomme, mittlerweile sehr zufrieden und können damit gut umgehen, weil es eben entsprechend erklärt wird. Weil es eben auch so kleine Bereiche meistens gibt, wo man gucken kann, wie kommunizieren wir, wie sieht so eine Vorlage aus, wie kann man das machen. Und das lohnt sich, diesen Schritt durch dieses Tal der Tränen zu gehen, aber es ist meistens tatsächlich erstmal so eine gewisse Enttäuschung oder Schreck über die Komplexität da.
Ich glaube auch, dass das so die Hauptherausforderung ist, dieser What you see is what you get Ansatz von Halo. Ich bin eigentlich immer, wenn ich zum Beispiel als Redakteurin unterwegs bin, irgendwie, ich bin da im Frontend unterwegs, ne? Ich klicke einfach auf Bearbeiten und dann komme ich in den Bearbeitungsmodus dieser Seite. Also ich werde auch nirgendwo anders hingeleitet oder habe eine komplett andere Ansicht. Auch das redaktionelle Werkzeug ist relativ überschaubar gemacht im Sinne von, ich habe einfach alle Funktionen, die ich brauche. Aber es ist auch wirklich sehr klar einfach strukturiert und dadurch auch relativ schnell erklärt und verstanden. Aber es kommen dadurch natürlich auch immer wieder an der einen oder anderen Ecke so Anforderungen hoch, wo man sagt, hey, könnten wir nicht nochmal da irgendwie eine Ebene einziehen oder können wir die, genau, sowas wie Metadaten eingeben, um die Suche zu optimieren und die Inhalte besser auffindbar zu machen und so weiter. Das sind ja alles so Anforderungen, die öfter hochkommen und wo ich mir dann vorstellen kann, dass das dann wiederum aber neben diesen oh je, das ist jetzt viel komplexer oder ganz anders aufgebaut etc., dann doch diesen auch wieder so positive Effekte hat im Sinne von, hey, klasse, die letzten Jahre haben wir immer gedacht, wir würden auch gerne das und das tun. Und das können wir jetzt zum Beispiel in M365 tun. Ich weiß nicht, hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele, was das sein könnte, jetzt gegenüber dem, wo sie sagen, huch, Teil der Tränen, damit hatten wir jetzt nicht gerechnet, aber was zieht dann vielleicht auch aus diesem Teil der Tränen dann wieder raus?
Also zum einen sehe ich halt tatsächlich oder höre ich des Öfteren die Aussage, ja Mensch, das ist doch viel klarer. Dieses eben, ich habe unterschiedliche sogenannte Apps und zum Beispiel, wenn ich sage, ich kann hier verbindlich kommunizieren und habe da eben so mein Intranet in Teams, wo ich dann die soziale Komponente habe. Wir haben es ganz oft damit zu tun, dass eben die Kunden sagen, ja, unsere BenutzerInnen, die wissen eigentlich gar nicht, wo sie was machen sollen in Halo. Eben, wo da jetzt ganz genau der Mehrwert ist, warum sollte ich eben hier beispielsweise irgendwas teilen und dann kriegen wieder andere etwas auf ihre Timeline, was sie gar nicht haben wollen. Also das wird tatsächlich auch als Vorteil wahrgenommen, dass es durch diese Klarheit, das ist ja wie in einer Wohnung mit unterschiedlichen Räumen, sage ich, das hier ist eben mein Kommunikationsraum, mein Wohnzimmer und das hier ist mein Arbeitsraum. Und das kommt an und für sich, wenn man es eben so erklärt, auch super an. Das ist das eine. Und eben, wie du sagst, die Möglichkeiten, dass ich eben wirklich auch unterschiedliche Anforderungen, spezielle Anforderungen sehr schön aufbauen kann. Das sehen wir eben auch. Das ist, wenn ich in diesem Bild der Wohnung bleibe und ich sage, ich habe eben Wohnzimmer, ich habe einen Arbeitsraum, dann gibt es ja auch sowas wie eine Werkstatt. Eben gerade da eben auch dann zusammen in Projekten gearbeitet wird oder wo ich eben auch zum Beispiel meine Department-Bereiche habe, da wünscht man sich eben ganz, ganz häufig eine andere Ausprägung als in dem Bereich, in dem ich eher so privat oder kuschelig in meinem Wohnzimmer sitze oder mich mit Kolleginnen austauschen möchte. Und genau das kann ich eben mit der Plattform ganz hervorragend machen. Und man muss eben auch wirklich sagen, gerade aktuell macht SharePoint wieder eine unglaubliche Entwicklung in Richtung User Experience durch. Jedes Mal, wenn ich in einen Seiteneditor gehe, so ungefähr, finde ich irgendwas, was dazugekommen ist. Microsoft hat vor ein paar Wochen die ganze Benutzeroberfläche für Editoren nochmal überarbeitet, so dass ich eben mich besser zurechtfinde. Ich finde erstmal nur die Elemente für meine Seite, die ich wirklich brauche. Und wenn ich mehr haben will, kann ich das eben einblenden. Aber ich werde jetzt nicht erschlagen, wie es früher war, von ganz, ganz vielen sogenannten Webparts und muss erstmal eine Schulung haben, was ist das überhaupt? Ich habe sofort die Möglichkeit, diese Seite auch als E-Mail beispielsweise zu versenden. Diese vielen Möglichkeiten, dass ich das Layout anpassen kann, dass ich dort ja die Seitenstruktur selber aufbauen kann, sagen kann, ich möchte einen neuen Abschnitt haben, welche Farbe soll der Abschnitt haben. Das wird alles eben aufgrund der Benutzerfeedbacks überarbeitet, sodass es eben einfacher verständlich ist. Und schon vorher hatten wir tatsächlich so aus den Enablement-Maßnahmen für RedakteurInnen gesehen, dass die damit sehr, sehr gut klarkommen. Und insofern, Microsoft baut daran sehr, sehr stark weiter, sodass ich noch besser eben die Inhalte zielgruppengerecht aufbauen kann und eben auch sehr einfach dann verteilen kann. Und das ist definitiv etwas, wo wir sehr viele Feedbacks haben, die sagen, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, so eine Seite zu bauen. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt, dass eben mittlerweile aus meiner Sicht die Möglichkeiten nicht in einer unübersichtlichen Komplexität im Editor mündet, sondern diese Möglichkeiten sehr, sehr schön auch in Beherrschbarkeit eben umgesetzt wurden.
Ja, Thema Beherrschbarkeit, beziehungsweise ich würde gerne nochmal auf den Aspekt eingehen, du hast es in einem Nebensatz bei deinem ersten der zwei Aspekte eben gesagt, dass Halo ja insgesamt noch die übersichtlichere Speziallösung ist und dadurch aber auch manchmal quasi, ich sag mal, diese Übersichtlichkeit oder Einfachheit einfach unterschätzt wird und dadurch vielleicht auch so eine Halo-Intranet, so eine Halo-Plattform nicht so richtig funktioniert und dann entschieden wird, okay, es funktioniert irgendwie nicht, wir gehen in Microsoft rüber, weil da zum Beispiel Seiten und Communities voneinander getrennt sind und da dann auch relativ schnell klar ist, okay, wann mache ich eine Seite auf, wann bin ich im Viva Engage Community-Bereich. Und das ist genau der Punkt, du hast es gesagt, dass dieses Unterschätzen ist immer ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor oder eben nicht im Negativschluss, weil ich wirklich das Gefühl habe, ja, wir haben kleinere Projekte, überschaubare Projekte mit Halo, wir haben weniger Technik, aber wir haben deutlich, deutlich, deutlich mit drei Ausrufezeichen mehr konzeptionelle Vorarbeit oder auch Parallelarbeit bei Halo. Also jetzt nicht mehr als Microsoft, sondern mehr als vielleicht auch noch vor 2, 3, 4 Jahren, weil einfach auch das interne Kommunikationsmanagement hat sich weiterentwickelt, ist komplexer geworden. Die Tool-Landschaft hat sich weiterentwickelt, aber eben auch die Nutzung von Halo an sich hat sich weiterentwickelt. Und die Plattform an sich ist ja auch umfassender geworden als zum Beispiel noch vor ein paar Jahren, als es auch viele Add-ons, Plugins, manche Funktionen nicht gab, etc. Und dieser Konzeptionsanteil, der so unterschätzt wird, ist aus meiner Sicht manchmal das, wofür man sich auch entscheiden muss, also ob man das möchte oder nicht. Und ich glaube manchmal, aber es ist jetzt so ein bisschen meine Theorie, dass wir, wie du sagst, in Microsoft 365 auch durch diese Trennung von verbindlichen und horizontaler Kommunikation in Communities und was passiert eben in den verschiedenen Tools etc., dass dadurch viel klarer ist in der Nutzung als in Halo und dadurch muss ich in Halo vieles mehr erklären oder auch inhaltlich besser voneinander trennen. Ich hoffe, man weiß jetzt, worauf ich hinaus wollte. Oder wenn nicht, dann bitte frag nochmal nach, wenn du das Gefühl hast, ich habe es nicht ganz verständlich ausgedrückt, aber es ist irgendwie. Ja, ich hab nämlich öfter in diesem Halo-Bereich auch Unternehmen, die sagen, hey, da können wir doch ein paar Tage, setzen wir uns da zusammen, entscheiden kurz, was da rein soll und dann gehen wir ein paar Wochen live. Und ja, aufbauen kann ich so ein Halo-Intranet relativ schnell, aber alles drumherum und dieses ganze Verständnis und dieses ganze, wer arbeitet jetzt auf welcher Ebene mit etc., das braucht einfach seine Zeit und das braucht auch seine Arbeit. Weißt du, was ich meine?
Du, absolut. Also ich glaube, du hast da auch eben schon so zwei große Missverständnisse aufgemacht, die wir ja immer wieder sehen. Also das eine ist eben, dass wenn wir von agil sprechen und von, guck mal, du hast hier was, das kannst du ausprobieren und dann gucken wir, ob das funktioniert und dann machen wir weiter. Das ist ein riesiger Change, das ist richtig super, dass das so mittlerweile geht, dass wir wirklich mit den Plattformen auch solche Proof of Concepts machen können. Aber nachher, damit ich wirklich ein System auch über 4, 5 Jahre nutzen kann, ist es wichtig, dass ich eine Basis habe, auf der ich agil arbeiten kann. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Skateboardfahren. Grundsätzlich sieht das von außen total cool aus, wenn man so Leute sieht, die das gut können. Wenn man sich selber draufstellt, fällt man nach 5 Minuten runter. Das heißt, ich brauche erstmal so eine Voraussetzung. Ich brauche eben die Übung und eben das Gleichgewichtsgefühl und ich brauche einfach bestimmte Fähigkeiten und dann kann ich auch agil damit arbeiten. Dann kann ich eben einem Hindernis ausweichen und das sieht alles so aus, als wäre das von vornherein klar. Und genau das ist wichtig. Und diese Phase wird ganz oft unterschätzt, das, was du gerade sagst. Dass wenn ich eben einfach mal so ein System raushaue, dann werde ich bei der ersten, dem ersten Widerstand oder dem ersten Änderungsbedarf, den ich da machen muss, nicht in der Lage sein, das so lässig und cool in meiner agilen Vorgehensweise zu entscheiden und richtig zu machen. Das heißt, ja, ich muss erstmal so oder so mir klar drüber sein, was habe ich für eine Governance, was möchte ich erreichen. Wir haben das in unseren Folgen ja schon ausführlich auch thematisiert. Konzepte, Entscheidungsgrundlagen, was ist da eben wichtig? Ich brauche erstmal bestimmte Fähigkeiten, damit ich dann auch agil gut mit den Systemen umgehen kann. Und die brauche ich auch bei einem in Anführungsstrichen einfacheren System wie Halo, genauso wie eben bei M365. Und das ist sicherlich auch oft so ein Punkt, wo wir sagen, Fachkräftemangel und eben auch, wie setzen wir die Leute richtig ein, dass natürlich viele Kunden sagen, naja, wir haben jetzt mittlerweile mehr M365-Spezialisten und Innen, als eben, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal in Richtung Halo fachliche Expertinnen brauchen, Kommunikationsexpertinnen beispielsweise. Da muss man einfach gucken, wie schaffen wir diese Basis, um mit den Systemen dann auch agil nachher umgehen zu können. Und der zweite Punkt, den ich sehe, ist eben, dass ganz häufig wir so in den Unternehmen hören, ja, ein Intranet, das ist ja nicht so schwer. Das kommt ja mal daher, dass ich sage, ich will einfach die Mitarbeiterzeitung digitalisieren und ich will noch ein paar Arbeitsdokumente zur Verfügung stellen und das ist es. Da gehen die Leute dann rein, wenn sie was brauchen, dann holen sie das da raus, fertig. Mach da mal nicht so einen Aufstand. Das war aber vor 20 Jahren. Und mittlerweile geht es ja um Partizipieren. Die Mitarbeitenden haben einen ganz anderen Anspruch, um eben zu sagen, warum gebe ich meine Arbeitskraft denn diesem Unternehmen? Und dafür muss man was tun und das Gefühl zurückgeben, dass sie gehört werden, dass sie verstanden werden, dass sie eben auch irgendwo dieses Gefühl haben, ich bin nicht alleine, ich kann mich mit meinen Kollegen, Kolleginnen gut austauschen. Und das ist, glaube ich, oftmals gerade in den Führungskreisen einiger Unternehmen noch nicht so angekommen, dass immer noch dieses Gefühl von vor 20 Jahren so da ist. Und die Wichtigkeit eben dieser Partizipierung, das ist genau das, was ja auch Microsoft dazu veranlasst hat, zu sagen, wir schaffen Viva-Module, eben genau diese Employee Experience zu schaffen. Das ist übersetzt nichts anderes als die Einbindung der Mitarbeitenden mit den verschiedenen Tools. Und das ist der Zeitgeist, den wir haben. Das kann ich gut finden, das kann ich schlecht finden, aber das ist so. Und das muss man in seine Konzepte und eben auch in diese Überführung, in diese Einführung mit einbringen. Und ich glaube, deshalb ist es eben ganz wichtig, dass man heutzutage halt da immer Instrumente mit schafft, um zu sagen, wie findet ihr das? Wie könnt ihr am Intranet an dieser Einführungsphase partizipieren und immer wieder auch Räume schafft, um eben über Communities beispielsweise das Feedback zu holen? Und da ist, glaube ich, ganz, ganz oft so einmal die zentrale Fragestellung, was tue ich in meiner Arbeit und wie kann ich eben in diesem Format am besten dann auch eingebunden werden und dadurch, dass eben viele in dann Zusammenarbeitsräumen unterwegs sind, also dann auch die Großteil der Zeit in Microsoft Teams verbringen, wie schaffe ich diese eben Übergänge oder wie bringe ich eben diese gesamten Informationsbereich nah an die BenutzerInnen? Und da ist momentan einfach natürlich ein sehr interessantes Thema zu sagen, ja, wenn die so und so in Teams sind und Großteil dort in M365 arbeiten, warum nicht auch die Informationen dort Tippen bereitzustellen.
Wen dieses, ich sag mal, Multichannel-Thema auch noch stärker interessiert, der kann sich gerne nochmal die letzte Folge, die Folge 13, anhören. Da geht es um Informationsüberfluss oder auch Unterversorgung. Und da haben wir auch über die Multichannel-Möglichkeiten von Halo und M365 gesprochen und auch über das Thema Verteilung, ne? Nochmal über E-Mail, Teams und Co. Ich finde, wenn man das Ganze jetzt so durchgeht, anhört, dann wird ja, und das ist wahrscheinlich schon eine kaputte Schallplatte für diejenigen, die schon mehrere Folgen hier gehört haben, ist es ja wirklich immer ein Thema für sich selbst herauszufinden, also sich selbst als Organisation, was zu der Organisation passt und welcher Konstellation, Konstruktion das Ganze irgendwie aufgesetzt werden soll. Wir haben heute natürlich irgendwie den Fokus, so warum wechsle ich von Halo zu Microsoft, aber ich hatte es ja auch schon gesagt, dass es ja die grundsätzliche Diskussion einfach ist, wenn ich eh schon Microsoft-Lizenzen habe, warum dann quasi eine Speziallösung? Und wir haben jetzt einfach Halo als Beispiel genommen, aber es gibt natürlich auch viele andere, da noch dazu nehmen, warum das nicht direkt in Microsoft machen. Und da immer wieder auf seine eigenen Anforderungen zu schauen, auch auf die eigene IT- oder Digitalstrategie, wo in welche Richtung es da geht, und sich wirklich auch gut zu überlegen, welche internen Ressourcen habe ich und welches Projekt, welche Umgebung passt dann auch zu mir. Und diese ganzen Aspekte, die du auch genannt hast, ja, finde ich einfach spannend, sich da als Organisation mal zusammenzusetzen, ne, IT, Unternehmenskommunikation, HR, Geschäftsführung und Co. Und einfach das mal so für sich durchzugehen auf einer ganz neutralen Basis und aufgrund dessen mal so eine Richtungsentscheidung zu machen, was ja dann meistens dazu führt, dass ja, zum Beispiel dann extern angefragt werden, dass sie dann bei so einem POC zum Beispiel unterstützen können, um diese Vorüberlegungen nochmal zu bestätigen oder zu widerlegen.
Absolut. Also wir haben ja jetzt so ein bisschen auch, sage ich mal, von dieser Richtung gesprochen, was erwarte ich von so einer Plattform und wie sind so die Erfahrungen hinsichtlich der Benutzerakzeptanz? Also da kann ich ganz klar sagen, es gibt eben für beide Plattformen gute Gründe, die wir ja auch, du musst dann immer mal die Folgen dazu sagen, aber ich weiß, dass wir da auch schon eine ganze Folge dem Thema, welche Fragen stelle ich, um zu so einer Entscheidung zu kommen. Ich glaube, es war sogar die erste
Folge. Nee, ich glaube, es war die... Ich glaube, es war Folge 10 oder 11 zum Thema Intranetomat. Ich meine sogar Folge 10, wo wir quasi mal so die Kernfragen der verschiedenen Beteiligten, IT, Kommunikation, Management und so aufgesetzt haben. Genau. Also es ist eigentlich nochmal ein guter Tipp, da zu sagen, okay, ganz neutral, selbst wenn wir eine der beiden Plattformen Einsatz haben oder irgendwas anderes, sich diese Kernfragen nochmal zu ziehen und die durchzugehen und dann eben zu gucken, ob das Ergebnis sich irgendwo einordnen lässt, ne? Und dann eben zu schauen, gibt uns das schon irgendwie eine Richtung an, in der wir dann weiter gucken.
Genau, und da kann ich eben, um da einen Haken dran zu machen, sozusagen sagen, in den Projekten, in denen ich dort mitwirken durfte, hat das funktioniert. Also die Akzeptanz seitens der BenutzerInnen war gut und wie beherrsche ich die Plattform, wie gehe ich mit der Inhaltserstellung um, das ist eben nach einer relativ kurzen Eingewöhnungsphase aus meiner Sicht eben gut. Also ich nehme da jetzt nicht aus dem Kundenumfeld wahr, dass es da ständig Störgeräusche oder Dinge gibt, wo die Leute sagen, oh Gott, das ist ja nicht benutzbar. Und das gab es ja in der Vergangenheit durchaus schon mal bei SharePoint. Da hat sich unheimlich viel getan. Also da kann ich wirklich erst mal sagen, das, was ich da begleiten darf, hat funktioniert. Und der zweite Punkt, der dann ja oft wichtig ist, ist, wie macht man es denn? Und da spielt eben das Thema Migration natürlich eine ganz, ganz große Rolle, Datenmigration. Das heißt, je nachdem, wie groß die ganze Intranet-Thematik ist, die meisten Unternehmen sagen heutzutage, ich habe eigentlich nicht die Kapazitäten, jetzt Inhalte komplett neu aufzubauen. Und natürlich kostet eben so eine Einführung eines neuen Systems auch einiges an Kapazitäten. Und da unterscheiden wir halt einmal die technische Migration und einmal so eine, ich nenne es immer organisatorische Migration, dass man sagt, dass das neue System ist so anders, dass es sich gar nicht lohnt, eine Seite von Halo zu SharePoint technisch zu migrieren, um sie dann halt komplett auseinanderzunehmen und komplett neu aufzubauen. Das eine ist eben, was wir tatsächlich sehen, die Halbwertszeit einer Information hat sich verändert. Wir haben einmal diese statischen Informationen, die haben eine längere Halbwertszeit, aber ich glaube, so im Vergleich zu früher, wo ich sage, ja, das habe ich mal vor 3 Jahren bereitgestellt und das hat immer noch seine Gültigkeit, das gibt es eigentlich nirgendwo. Also insofern muss man immer gucken, wo steht eigentlich der alte, die alte Informations, Qualität. Und insofern ist der Aufräumprozess, den man eben so oder so in einem Migrationsprojekt hat, der ist ganz, ganz, ganz wesentlich. Und den kann man eigentlich jederzeit starten. Und normalerweise wäre das sogar gut, wenn man den regelmäßig startet und alle paar Jahre mal guckt, was haben wir. Und was sich da aus meiner Sicht bewährt hat, ist eben so ein System tatsächlich automatisiert zu durchlaufen und die Inhalte in so eine Inventarliste zu schreiben, das auszugeben und dann eben zu bewerten. Also beispielsweise, was haben wir an Inhalten, die älter als 5 Jahre sind? Was haben wir an Inhalten, auf die regelmäßig zugegriffen wird? Das hilft schon mal enorm, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel veraltete Inhalte haben wir und das, was dann halt übrig bleibt, das eben den RedakteurInnen eben auch mal zu geben und zu sagen, guckt mal bitte und gibt uns da Feedback. Und das ist ein ganz großer Vorteil von fast allen Projekten, wo man in solchen Migrationen sich zwangsläufig mit dem Thema beschäftigt, dass eben danach erstmal die Plattform auch viel besser aufgeräumt ist, als sie vorher war. Dafür brauche ich aber nicht zwingend ein Migrationsprojekt. Aber dann stelle ich eben auch die Kapazitäten zur Verfügung und beschäftige mich. Das ist also wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Teil, das nennen wir immer Clean-Up-Phase, dass ich überhaupt erstmal eine vernünftige Basis habe. Wenn du Fragen
hast. Ist doch eigentlich auch ein guter Punkt. Genau. Also, ja, ich habe einen Gedanken dazu, weil die, schön, ne? Ab und zu fliegt mein Gedanke rein. Ich weiß nicht, gibt es manchmal auch quasi die Anforderung an so ein Projekt, dass man ja denken könnte, und das ist jetzt eine reine Theorie von mir, weil dafür bin ich in diesen Prozessen nicht so tief drin wie du, wenn es um diese Beginnerentscheidung geht, aber oder Projektbeginn, Entscheidungsstarts, POC-Phasen. Gibt es manchmal, ich sag mal, die falsche Annahme, dass, weil ich schon eine Intranet-Plattform betreibe, die gut befüllt ist, ich mir ja im besten Falle vor 2, 3, 4, 5 Jahren schon mal die grundsätzlichen Gedanken gemacht habe, wie das Ganze funktionieren soll, dass sich dadurch so ein Projekt, so ich nenne es jetzt mal Transformationsprojekt, zum Beispiel Richtung M365, quasi von selbst ergibt. Weißt du, was ich meine? Dass man sagt so, hey, wir haben doch schon alles. Jetzt zieh die Inhalte rüber, wir passen noch ein bisschen an. Und dann machen wir noch eine Redaktionsschulung und dann war es das eigentlich schon jetzt mal lapidar gesagt. Gibt es das manchmal oder ist man sich da schon bewusst, dass das wieder ein komplett eigenes Projekt ist, weil ich mir ja ich muss ja alles nochmal durchgehen, aktualisieren und was wir schon gesagt haben, nicht nur die Inhalte, sondern auch einfach das grundsätzliche, konzeptionelle. Und mir dann auch wieder quasi so frische Gedanken dazu zu machen und das Ganze an an den aktuellen Stand auch anzupassen, weil das Unternehmen, die Organisation, die Mitarbeitenden haben sich in den letzten Jahren auch weiterentwickelt. Es gibt neue Anforderungen, es gibt neue Konzepte, die interne Kommunikationslandschaft sieht mittlerweile anders aus, muss anders funktionieren, das Intranet und andere Kommunikationslösungen nehmen neue, angepasste etc. Rollen ein. Also, weißt du, was ich meine? Gibt es da manchmal so eine Anspruchshaltung, so nach dem Motto, müsste doch jetzt alles ganz schnell gehen, oder ist da schon das Bewusstsein dafür da, dass das wieder ein ganz eigenes Projekt ist?
Also definitiv ist das ein Trend, auch ich erinnere mich an die Folge Intranet in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Eben die meisten Kunden, die früher gesagt hätten, so, wir denken das wirklich komplett neu und wir nutzen die Chance, um nochmal alles in Frage zu stellen, mittlerweile sagen, naja, wir haben eine etablierte Struktur, die Leute haben den Aufbau grundsätzlich verstanden, wir möchten diesen Aufbau eben auch mit übernehmen. Aufbau heißt ja dann meistens, wie ist die Navigation aufgebaut, in welchen Säulen denkt die Navigation, wie werden die Benutzer da geführt. Wir kennen ja heute fast immer Intranetze, die eher zielgruppenorientiert sind, zu sagen, hier finde ich alle Unternehmensinfos, hier finde ich alle Informationen, die relevant für mich als Mitarbeiterin sind und hier finde ich zum Beispiel so Arbeitsprozessinformationen. Und da ist meistens schon der Punkt, macht es bitte nicht zu kompliziert, übernehmt, wenn es irgendwie geht, die logische Struktur, die sich bei uns bewährt hat, damit wir nicht von ganz vorne nochmal anfangen müssen. Also das sehe ich schon, dass eben der Reifegrad da auch gestiegen ist in der Welle vor nochmal 5 Jahre zurück. Da war das oft noch nicht so. Da ist man von so einem ganz klassisch organisatorisch gegliederten Intranet. Das ist die Abteilung, das ist der Standort und such dir das zusammen, was du brauchst, hingegangen zu so einem themenorientierten Intranet. Das ist also schon da und das übernimmt man und das ist meistens auch gut so. Also das finde ich total super. Und insofern ist dann eben schon die Anforderung so einfach wie möglich, aber natürlich eben auch trotzdem dann in den Inhalten eben nochmal zu gucken, transportieren wir das, was wir transportieren wollen, und dort nochmal natürlich auch gedanklich so einen Aufräumprozess zu starten.
Wahrscheinlich auch total an, wo man herkommt, oder? Also zum einen, was ist die aktuelle Situation? Also wie ausgereift sind unsere momentanen Intranet-Möglichkeiten, die momentane Plattform? Wie gehen wir damit um? Wie gut war auch das damalige Einführungskonzept? Wie fundiert wurde das alles gemacht? Oder haben wir da Nachholbedarf? Und ich finde, dann ist es auch so ein bisschen abhängig davon, warum wird eigentlich jetzt quasi Richtung M365 transformiert? Also es gibt ja auch Unternehmen, die sagen, hey, Halo zum Beispiel oder andere Speziallösungen, die funktioniert bei uns, wir haben die gut etabliert, aber wir haben jetzt einfach eine zentrale, zum Beispiel M365-Digitalstrategie und die Vorgabe, Drittsysteme, Insellösung zum Beispiel rüberzuziehen und das zu vereinheitlichen und eben in dieser M365-Umgebung zu bringen. Dann habe ich auch wieder andere Anforderungen an so ein Projekt und an die Aufgaben, die damit einhergehen, als wenn ich zum Beispiel sage, es funktioniert für uns an sich nicht und deswegen gehen wir zum Beispiel Richtung M365. Es hat gar nicht so viel mit der Digitalstrategie zu tun. Also es sind ja, glaube ich, dann wieder ganz andere Framings in diesem Projekt, ganz andere Ansprüche, ganz andere Potenziale für Freude und Enttäuschungspunkte und so weiter. Also das macht ja dann auch so ein Projekt aus und deswegen ist es ja dann auch immer wie individuell, wie das Team, dass sich das Projektteam dann auch um das Thema kümmert oder auch dem Thema gegenüber einfach steht und welche Einstellungen die haben, wie viel Überzeugungsarbeit man auch Richtung Redakteurinnen machen muss und so weiter. Also da ist ja wieder ein riesen Rattenschwanz, deswegen glaube ich, ist es dann auch wieder individuell, wie das Ganze abläuft.
Du, absolut. Wenn ich das nochmal in so ein paar Stichpunkten zusammenfassen würde, wir hatten ja auch eine Folge Kommunikationskonzept, also sich zu fragen, haben wir eins, funktioniert es, funktioniert es nicht. Daraus resultiert dann, was du sagst, nachher müssen wir eben da nochmal neu denken oder können wir das Bestehende übernehmen, weil es eigentlich wirklich schon ganz gut durchdacht ist. Das ist die erste Phase, die muss einfach grundlegend da sein. Die zweite Phase, Clean-up, also Aufräumen des bestehenden Systems, muss einfach Grundlage eines jeden Migrationsprojektes an, ist der Aufwand nachher personell und auch so von der Frustrationsgrenze ist es einfach riesig groß. Also mit einplanen, dass man eben auch über gute Hilfsmittel wie so eine Inventarliste, so ein Aufräumprozess rechtzeitig im Vorfeld startet, sodass es nachher nicht so eine Hauruck-Aktion wird, sondern dass die Leute schon vernünftig machen. Und dann sehe ich bei der eigentlichen Migration immer so drei Teile. Also einfache statische Informationen, die meistens 70-80% der statischen Inhalte ausmachen, kann man durchaus automatisiert migrieren. Das sind eben wirklich gute Dinge, so von der Struktur her relativ eben ähnlich bleiben. Da will ich eben schnell zu einer vernünftigen Information kommen. Und dann habe ich immer so diese 20% komplexe Informationen. Hat man dolle Dinge gebaut, riesenkomplexe Seitengerüste aufgebaut und ähnliches. Die würde ich immer eben organisatorisch dann durch ein Projektteam überführen lassen, neu aufbauen sozusagen, weil das technisch zu machen plus die Nacharbeiten, die ich fast immer habe, das lohnt sich eigentlich nicht. Da ist wirklich der Weg, es manuell zu machen und dabei auch gleich diese Learning-by-Doing-Effekte zu haben, sich mit der Plattform auseinanderzusetzen, es wirklich zu tun und da gleich auch vielleicht ein bisschen Dokumentation mitzuschaffen, die man dann weitergeben kann. Und dann kommt eben wirklich noch dieser Punkt flüchtige Informationen, also alles, was so social ist, alles, was News ist. Also was ich momentan relativ smart finde, ist, dass wir in einigen Projekten das, was in der alten Plattform da war, nicht eben, wenn wir sagen, social ist zukünftig Viva Engage beispielsweise, das ist sehr aufwendig, aktuell gar nicht möglich, da etwas automatisiert wirklich bis ins letzte Detail zu übertragen. Was viel einfacher ist, ist die Informationen zu nehmen, in irgendein schönes Archivformat zu überführen und dann in SharePoint zur Verfügung zu stellen. Dann kann ich danach suchen, dann finde ich da die Dinge, aber es ist wirklich ein Archiv. Und die neuen Sachen, die ich da in dem Bereich aufbaue, die baue ich dann halt wirklich in der Lifetime des Projektes auf. Das machen dann eben die RedakteurInnen oder die BenutzerInnen, die das eben auch später machen, weil wir einfach sehen, dass wirklich, das kennt ja jeder auch von der Timeline, alles, was aus dem Fenster rausrutscht, das interessiert mich doch schon nicht mehr. Und insofern muss ich wirklich nicht da einen großen Aufwand betreiben, irgendwelche von diesen flüchtigen Informationen, die 3 Monate alt sind oder älter, zu übertragen, in so eine Archivlösung sozusagen überführen und eben das, was dann neu genutzt wird, auch gleich so aufbauen, dass man da wieder Motivation schafft und das für die Kommunikation eben auch wunderbar nutzen kann. Und damit kriegt man eben sehr, sehr gut so eine Migration auch in einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis von A nach B. Das ist so der Versuch einer Zusammenfassung, wie wir aktuell durch diese Migrationslösung dort gehen.
Das klang ja fast schon wie eine Conclusio zu dieser Folge. Wir laufen nämlich jetzt aufs Ende zu. Und genau, würde ich sagen, Thema, möchtest du noch was ergänzen, irgendwas, wo du sagst, das wäre nochmal wichtig zu erwähnen zu dieser ganzen Transformationsthematik?
Nö, außer dass ich immer wieder merke, wie die Dinge ineinander verzahnt sind und wir immer wieder so auf andere Folgen zu sprechen kommen. Vielleicht sollten wir uns mal zusammensetzen und so ein Extrakt vielleicht aus den einzelnen Dingen nochmal als Zusammenfassung bringen, falls jemand nicht die Zeit hat, sich da oder die Muße, sich alle Folgen anzuhören. Also auch da immer gerne nutzt die Kommentare, gibt uns da ein Feedback, was euch da am meisten hilft. Aber ich hoffe, ist eben wirklich so ein bisschen diese Skizze, wie komme ich von Halo zu M365, wenn es Sinn für mich macht, dass das einigermaßen klar geworden.
Genau, Sinn ergeben ist ein gutes Stichwort, das würde ich gerne nochmal erwähnen, weil wir haben natürlich jetzt M365 von Halo immer gerne als Beispiele, M365, klar, du komplett in dieser M365-Welt unterwegs, ich habe es auch in meinem Projekt natürlich immer mit dabei werde speziell für M365 eben auch da angefragt, aber ich mache natürlich auch viele Halo-Projekte und dadurch kommt es einfach zustande, dass wir das gerne als Beispiele nehmen. Nur nochmal Mini-Disclaimer, dass wir es einmal gesagt haben. Wir versuchen natürlich bei diesen Dingen eben diese typische externe, neutrale Position einzunehmen, aber natürlich mit unserer persönlichen Meinung. Sagen wir mal, da eine gute Mischung aus Neutralität und Subjektivität, die uns hoffentlich gelingt, weil wir ja weder von Microsoft noch von Halo für irgendwelche Aussagen bezahlt werden. Und das wäre auch immer quasi mein Tipp an der Stelle, weil man ja auch oft einfach diese Perspektive der jeweiligen, Systemanbieter auch einfach bekommt durch Marketingmaterialien, ne, und was einem da versprochen wird und was natürlich das Beste ist. Und wenn man Microsoft fragt, dann soll man natürlich alles Microsoft machen. Und wenn man Halo fragt, ist natürlich Halo die beste Internetlösung. Aber es kommt eben immer auf diese und deswegen kaputte Schallplatte immer auf die individuellen Anforderungen an und auf ganz, ganz viele Aspekte. Und auf die sind wir auch in dieser Intranetomat-Folge, nicht Folie, sondern Folge, für PowerPoints in letzter Zeit gemacht, Folge eingegangen, um so eine Orientierung zu schaffen, weil es gibt nie dieses, sag mir mal, was das beste Intranet-System für uns wäre, jetzt sofort. Da wird es nie eine gute Antwort geben und wenn da jemand eine Antwort drauf hat, dann kann man davon ausgehen, dass es relativ unseriös ist. Deswegen immer eine eigene Meinung verschaffen und sich am besten auch viele verschiedene Meinungen und Perspektiven noch mit reinholen und das Ganze dann eben als Grundlage für eine gute Entscheidung, für eine fundierte Entscheidung benutzen. Wunderbar, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Vielen Dank. Ich finde, es war wieder ein schöner Austausch und ein schöne Spezialfrage. So, wie komme ich von rechts nach links oder andersrum? Und wer dazu noch weitere Fragen hat oder gerne in den einen oder anderen Aspekt tiefer eintauchen möchte, der kann uns gerne eine Nachricht zukommen lassen oder wie auch gesagt, einfach kommentieren. Spotify, Instagram, YouTube. Also es gibt genug Plattformen, auf denen man das tun kann oder uns einfach eine E-Mail schicken. Und das muss auch nicht immer quasi folgenfüllend sein, was ihr uns vorschlagt. Vielleicht habt ihr auch einfach nur eine Nachfrage und die nehmen wir dann gerne in die Folgen mit auf. Und dann würde ich sagen, schöne Restwoche, egal wann ihr diese Folge hört. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ja, kommt gut in den Herbst, kommt gut durch den Herbst und wir hören uns.